Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab. Hallo beim Stammtisch. Wir sprechen heute über ein Zürcher Heiligtum, das Kunsthaus. Und speziell über die Sammlung Bühle, worüber es einen ja nicht abreißen wollenden Streit gibt. Wir sind zu dritt. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und neben mir sitzt Fabienne.
Hallo Johanna, hallo Luca.
Und Luca.
Ciao, ciao.
Ja, Fabienne, du hast gesagt, du warst vor einiger Zeit im Kunsthaus und hast dir die Ausstellung angeschaut. Wie hast du es empfunden?
Es gibt verschiedene Ebenen. Einmal auf der ästhetischen Ebene habe ich gefunden, ist viel zu viel Kunst auf engem Raum. So ist es mir gegangen, dass ich das Gefühl hatte, die wunderbaren Bilder, die dort hängen, die kommen gar nicht zum Tragen, weil zum Beispiel das Mohnblumenbild von Monet noch mit zwei oder drei anderen Bildern an einer Wand hängt. Und das andere, was mir aufgefallen ist, es hat ja noch so einen Eingangsraum vor der Ausstellung, wo die Geschichte von diesen Bildern oder die Geschichte vom Bürle geschildert wird. Und auch die verschiedenen Begriffe, was jetzt als Nazi-Raubkunst zählt und was nicht, beschrieben werden. Und ich würde sagen, ich bin relativ streng und habe dort den Eindruck gehabt, sie versuchen sich über Wortklaubereien zu retten und zu sagen, das, was wir machen, ist in Ordnung. Und ich habe das als technische Wortklauberei empfunden und nicht als ein Kunsthaus, das Verantwortung für das Erbe oder für die Leihgabe übernimmt, die sie bekommen haben. Und weil die Rolle nicht genug rausstreicht, wie bedeutend der Bürle oder der Emil, doch Emil Bürle,
genau, ja.
Bürle für das Kunsthaus war, auch finanziell, als Mäzen vom Kunsthaus, als Mitbegründer, Mitfinanzierer ein Stück weit. Ja.
Insgesamt sind es 170 Bilder auf ca. 12 Räume aufgeteilt. Und dieser Dokumentationsraum, hast du das Gefühl gehabt, der ist am Ende? Weil ich hatte am Ende oder am Anfang, ich hatte eher das Gefühl, er ist am Ende des Parcours.
Ich habe das Gefühl gehabt, er ist gerade, also man kommt ja rein und sieht als erstes das Bild vom Cézanne, der Knabe mit der roten Weste, das, genau, wo ja auch geklaut, genau, worden ist. Und dann geht man so links hinter und ich habe das Gefühl, das ist so ein Abstellraum, ja, wo man nicht natürlicherweise durchkommt.
Genau, das ist eher so ein separater Raum. Es wäre nochmal was anderes, wenn das der erste Raum wäre. Und wie ist es dir gegangen? Hattest du dann das Gefühl, umfassend aufgeklärt worden zu sein und jetzt zu wissen, wie sieht es aus mit diesen Herkunftsgeschichten der Bilder? Wie viele sind unbedenklich und wie viele sind, wo sind überall Fragezeichen?
Null. Also das hat mich auch so hässig gemacht. Ich bin wirklich ich bin mit meiner Familie dort gewesen und mein Bruder und ich, wir sind so hässig gewesen, weil ich gefunden habe, man weiss dann sehr viel über das Leben vom Waffenhändler Bürle oder von seiner Firma und wie er im Zweiten Weltkrieg agiert hat oder was er im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Aber man weiss nicht, wie ist er überhaupt zu diesen Bildern gekommen? Wer sind die jüdischen Familien, die die Bilder vorher gehört haben? Was ist aus denen geworden? Und da geht es nicht mal nur darum, den Holocaust als Tragik darzustellen, sondern irgendwie die Geschichte von diesen Bildern nachvollziehbar zu machen und welche überhaupt davon betroffen sind. Ich habe keine Ahnung nachher in dieser Ausstellung. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe QR-Codes nicht angeschaut, aber das ist nicht erwähnt worden. Und das, also aus judaistischer Sicht finde ich das einfach ein No-Go.
Also als ich da war, ich war die Einzige, die diese Codes einliest. Ich war zum Beispiel vor einer Sisley-Landschaft. Da haben sich Leute unterhalten darüber, dass sie die Farbgebung bei Sisley wärmer empfinden als bei Monet, dass sie das lieber haben. Also sie sind ganz auf so Kunst und ästhetische Themen da eingestiegen. Und ich finde, die Ausstellung leitet einen auch dazu, das zu machen. Aber die haben natürlich nicht den QR-Code eingelesen und nicht gesehen, dass das im NS-Raubgut war und auch in der Sammlung von Hermann Göring war. Also in dem Fall ist es aber so, dass Bürle noch nach dem Krieg gab es ein Gerichtsurteil und nachdem hat er das dann tatsächlich einem jüdischen Vorbesitzer zurückgegeben und wieder angekauft. Also das ist insofern, ist das jetzt nicht gerade kein Beispiel, was problematisch ist in der Sammlung, aber eben diese Codes sind eine Hürde, die so der, sagen wir mal, durchschnittliche Besucher eines Museums vielleicht gar nicht nimmt. Und Luca, du hast es auch angeschaut. Ist es dir ähnlich gegangen wie Fabienne?
Also ich muss ehrlich sagen, als Kunstlaie bin ich immer wieder reingegangen im Kunsthaus. Also vor allem im alten Teil und der Erweiterungsbau habe ich, ja, bin ich echt gewundert gewesen. Bin ich mit unserer Tochter vorbeigegangen. Und ich habe es ähnlich empfunden, mit der, dass es überladen ist für mich. Dass ich fast nicht den Raum hatte, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich habe zwar gewisse Informationen gehabt bezüglich der Provenienzforschung und jetzt aufgrund von der Ausstellung vor Ort hätte mir jetzt nicht unbedingt mehr Wissen können aneignen. Aber aufgrund von den Artikeln, die dann in den Zeitungen sind, in den letzten Wochen, es hat mich einfach ein Wunder genommen und dann habe ich einfach ein Buch gekauft. Also vom zwar einer, der nur eine Perspektive beleuchtet, von Erich Keller, der das kontaminierte Museum heisst. Und er hat können forschen ein paar Jahre. Und dort sind gewisse Resultate aus dieser Studie. Und das hat mich auch schon interessiert. Und lustigerweise hat es bei mir nachträglich der Erweiterungsbau jetzt einfach wie neu geframed. Plötzlich hatte ich nicht mehr so Lust gehabt, neunisch reinzugehen.
Es ist ja ein sehr schickes Gebäude. Star-Architekt David Chipperfield, Jura Kalkstein. Sehr, sehr elegant und eigentlich einladend. Aber ja, da wird jetzt deutlich, dass da doch einige Gewichte drauf liegen. Und es ist ja so, dass diese Sammlung Bürle vorher im Seefeldquartier war, in so einer Villa, vor der stand ich auch einmal. Und zwar Anfang 2008, nämlich ganz kurz nach dem bewaffneten Raubüberfall. Da sind bewaffnete und maskierte Täter eingedrungen und haben vier Werke geraubt und im dreistelligen Millionenbereich einen Schaden angerichtet. Und ich war damals als Kulturjournalistin, ich musste extra deshalb in die Schweiz fliegen und habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, stand dann vor den aber natürlich verschlossenen und Museum. Und das ist natürlich, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre, könnte man fast sagen, eine Ironie, dass man also mit so brutaler Waffengewalt da eingebrochen ist in die Sammlung, der einstmals einer der größten Waffenhändler eben Europas war, zugleich einer der größten Sammler, Kunstsammler jener Zeit. Und wir haben es ja damit zu tun, dass dieser Umzug der Sammlung dann ins Zentrum und in das wichtigste Kunsthaus Zürichs das Ganze nochmal viel mehr ins Rampenlicht gebracht hat. Es war gedacht, dass man jetzt wirklich bei Liga hochsteigt und nun ein Museum vom Rang ist, vielleicht wie Paris oder New York. Aber jetzt merkt man, es gibt Probleme in der Sammlung und die Rezeption erfolgt nicht so, wie erhofft und erwünscht, dass große Begeisterung herrscht. Nein, im Gegenteil, es fällt ein sehr scharfes Bild jetzt, sehr genaues Bild darauf. Wie ist diese Sammlung zustande gekommen? Wer waren die Vorbesitzer? Und auf welche Weise hat dieser Sammler eben sein Geld verdient?
Ja, und du merkst auch, wie komplex das Ganze ist und wie facettenreich und aus wie vielen Perspektiven das kannst du anschauen kannst. Aus der Sicht von Stadt, Standortmarketing, also jetzt sehr, es klingt ein bisschen krude, oder? Du denkst, okay, du hast eine der schönsten Kunstsammlungen und du willst es zugänglich machen. Und das ist Standortmarketing. Zürich, also Stadt Zürich kann von dem profitieren. Dann gibt es einen Teil, wo es dann wirklich betriebswirtschaftlich ist, aus der Sicht von dieser Familie, ist auch, dass fast niemand die Versicherungssumme kann zahlen aus Privaten, um all die Kunstwerke können abzusichern und dass ich eine Lösung muss finden. Und die Stadt tut sich ja beteiligen, indem sie gesagt hat, ja, wir übernehmen ja den Betrieb von dem Erweiterungsbau. Und der Erweiterungsbau hat es ja auch nicht gegeben, also kann man wahrscheinlich sagen, ohne die Sammlung. Und dann kann man ja schon per se sagen, ja, ist es gut, dass jemand, der Waffen verkauft, schon mal Kunst aufkauft? Das wäre Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, wie hat es stattgefunden? Und dort bin ich jetzt die falsche Person, um die Provenienzforschung tatsächlich irgendwie zu erörtern. Aber wahrscheinlich hat man gewisse Risiken nicht so gut abgefedert, kann man jetzt sagen, weil das, es sind so Informationen
für das hast du sehr fein formuliert, ja. Ich denke, das muss man so festhalten. Mhm. Ich habe als Journalistin viel mit Provenienzforschung und Forschern meistens ForscherInnen, interessanterweise okay. ForscherInnen, zu tun gehabt. Und ich kann dazu sagen, es ist so ein Riesenthema. Ich habe lange in Deutschland gelebt, dort natürlich besonders, weil das natürlich, das muss man schon auch dazu sagen, die Geschichtslast natürlich ungleich größer ist auf dem Gebiet, wo früher eben diese NS-Diktatur war. Schweiz ist da ein bisschen ein Sonderfall, aber insofern wieder sehr stark verwickelt und involviert, dass diese Devisen und diese Kunstgeschäfte wesentlich über die Schweiz eben funktioniert haben und man ja auch vermutet, dass einiges dann noch in zollfreien Lagern noch an NS sozusagen Raubgut zu finden ist. Und was ich sagen kann, ist, man kann fast sagen, eine ganze Generation von KunsthistorikerInnen ist ganz stark mit diesem Aufarbeitungsthema befasst. Die Kehrseite ist, dass man für andere Forschung, die auch interessant wäre, dass da gar nicht so viele Kapazitäten sind. Und es ist eine langwierige Forschung. Manchmal dachte ich auch, können die nicht schneller machen und ist das vielleicht eine Hinhaltetaktik? Aber es ist wohl wirklich so, du musst ja das wirklich en Detail zurückverfolgen. Und der Kunsthandel ist ein sehr intransparentes Geschäft. Das funktioniert mit Handschlag und so. Und dann muss man ja dazu bedenken, es war Kriegszeit, es sind sowieso Archive auch mal vernichtet worden, wenn man dachte, das schädigt uns vielleicht, was da drin steht. Aber auch durch den Krieg ist viel verloren worden. Es ist eine kleinteilige Arbeit. Und das ist deshalb von daher, wenn jetzt eine Stiftung mit so viel Werken wie diese Bühle-Stiftung sagt, wir haben das schon alles gut aufgearbeitet, dann klingt das nicht so glaubwürdig. Also die sind am Anfang, würde ich sagen.
Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, also das Buch heißt ja das kontaminierte Museum, es geht ja um toxische, also ein Bild, das per se perfekt ist von einem Künstler oder von einer Künstlerin, wird irgendwann toxisch. Ab dem Moment, wo er zum Beispiel zu ganz teuren Preisen aufgekauft wird und wo man Druck ausübt während dem Zweiten Weltkrieg oder sogar gar nichts zahlt und diesen Familien wie enteignet. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange braucht es, bis es, also wie bei Tschernobyl, oder irgendwann kann man dann wieder leben dort vor Ort, oder? Und ob die Kunst eine andere Zeitempfinden hat, ab welchem Moment ist sie in Ordnung? Gibt es einen Moment, der genug objektiv ist, um zu sagen, jetzt kann man es dann anschauen, ohne dass man muss, ohne dass es toxisch ist für den Betrachter?
Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde ihn vielleicht noch ein bisschen ergänzen und fragen, wollen wir überhaupt, dass Kunst so ein Medium ist, wo etwas Toxisches dann nicht mehr toxisch ist, weil das ist ja eine Form dann von Reinwaschung, Artwashing, wollen wir das?
Ich wollte sagen, ich glaube, ich hätte gar nicht unbedingt die Perspektive, dass man das irgendwann wieder objektiv oder nüchtern kann anschauen kann, weil das ist ja das, wo die Stadt lang probiert hat zu vermarkten, oder? Wir wollen jetzt ein schönes Kunsthaus, Repräsentation, toll, wir wollen mithalten. Und für mich hat es viel mehr damit zu tun, dass das parallel Platz hat. Also jemand hat den Vorschlag gemacht in dieser ganzen Diskussion, dass man doch eine Bürlikanone sollte in das Museum reinstellen. Oder ich weiss nicht, ob man mit der Farbgebung, mit der visuellen Gestaltung vom Museum etwas machen kann. Und das einfach viel mehr miteinander integriert. Weil das Dilemma ist ja schon, dass man ein Bild von Monet, das er gemalt hat, überhaupt nichts dafür kann, dass das jetzt durch die Hände von einem Waffenhändler gegangen ist. Aber die Frage ist für mich mehr, wie kann man die Vielschichtigkeit hervorheben und die Komplexität auch irgendwo durch. Weil mich persönlich fasziniert das unglaublich und ich bin eher dort kritisch, wo man dann so versucht, eine spiegelglatte Oberfläche zu kreieren und zu sagen, da ist alles in Ordnung, wie das ist.
Fabienne, dann würde ich dich direkt auch fragen wollen, wie geht es dir, wenn du da rauf gehst, zweiter Stock, Lifttür geht auf und da steht dann so groß Sammlung Bühle?
Ich habe eine emotionale Erinnerung an die Sammlung. Das ist einer von den ersten Ausflügen, die ich mit meinem Vater gemacht habe, im Januar 2007, in die Sammlung, in die Villa in Zolliken. Und auf der einen Seite ist es wieder so ein Erinnern von, ah, die schöne Erinnerung an die Zeiten mit meinem Vater. Gleichzeitig ist es ein riesiger Unterschied, ob ich mit 13 oder mit 28 in dem Museum stehe. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass das Kunsthaus etwas darstellen will, wo ich mich frage, ob es das kann sein. Also für mich schreit das ganze Kunsthaus nach wahnsinniger Selbstinszenierung. Wir wollen uns jetzt Grösse verschaffen und ich finde es noch schwierig zu beschreiben. Es ist so beides gewesen, irgendwie.
Und also mich hat es dann überrascht, also ich gehe davon aus, dass die Entscheidung ist ja vor Jahrzehnten getroffen worden. Also da müssen Leute von der Stadt, da müssen die Familie bürlen, da müssen Politiker so wie zusammenkommen und da muss irgendwie eine Grundsatzentscheidung stattfinden. So nach dem Motto, wir wollen das zugänglich machen und für das brauchen wir mehr Raum. Und das Einzige, was mich überrascht, ist, mit welcher Vehemenz, dass jetzt gewisse, vielleicht auch Politiker sich jetzt wie zurückziehen und wie wenn sie irgendwie wie überrascht wären über die Entscheidungen. Und das kann ich jetzt im Moment nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich bin mit euch einig, dass man das vor Ort in der Ausstellung selber viel, viel besser hätte können machen als nur in dem Eckeli, wo es um das Thema Provenienzforschung geht. Und dort, aber weiss ich nicht, welche Kompromisse sie müssen eingehen müssen, wenn du 170 Bilder kannst übernehmen kannst. Ich weiß nicht. Also, wie soll ich sagen, wir waren nicht am Verhandlungstisch.
Apropos, in dem Buch, das du studiert hast, das du gelesen hast, ist da irgendwas Näheres gestanden, in welcher Art diese Verträge sind zwischen Museum und Stiftung, also Stiftung Bürle, wie da die Vereinbarungen sind, also was das Museum für Verpflichtungen eingegangen ist und umgekehrt.
Ja, also der Autor tut auch dort aufzeigen, es gibt einen Teil, der protokolliert ist und der allgemein zugänglich ist und einen Teil, der aber davon ausgeht, dass nicht in den Protokollen erschienen ist. Und auch das Zugang zu den Archiven von Familie Bürle, also ein gewisser Teil sei zugänglich und ein anderer Teil wissen wir ja nicht, was noch alles noch ist. Das heisst, es gibt immer noch eine Grauzone, wo es um Vertrauen geht und also inwieweit sind gewisse Arbeiten gemacht worden in der Provenienzforschung. Und es ist zumindest kann man sagen, dass das jetzt nicht so prominent in der Ausstellung thematisiert wird. Und dass man dort das eine oder das andere besser können machen konnte, also besser visualisiert. Unter Umständen hätte sie das Ganze können wie antizipieren und sogar eine Publikation machen zum Thema. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, es ist mehr gehofft, dass die Schönheit der Bilder und die Menge, also die Breite der Bilder und der Erweiterungsbau so das Ganze überstrahlen, dass es nicht so viele Fragen gibt. Oder? Und es hat jetzt wenig gelenkt, also ein paar Stimmen, dezidierte Stimmen in den Zeitungen, dass dann das Ganze wieder aufgerollt ist worden.
Mir ist nur etwas in den Sinn gekommen, du hast ja gefragt, was passiert, wenn man die Stege durchaufläuft oder den Lift und dann vorne steht. Ich bin einmal zurückgegangen in der Erinnerung und habe also gedacht, ich bin erschüttert gewesen, wie nüchtern das übergekommen ist. Da steht Bürle und es wirkt so normal. Und man hat das Gefühl, das ist jetzt einfach, wenn man nichts weiss und vielleicht als Person irgendwo in Zürich Ferien macht und in das Museum geht, man würde nichts denken. Es sieht so aus, als wäre das einfach eine Sammlung wie jede andere auch. Es hat im Haus ja noch eine vom Julius Merzbecher, wo als Kind in die Schweiz geflüchtet ist und dann später in die USA ist. Er ist ein jüdischer Pelzhändler geworden. Und auch dort, das steht parallel nebeneinander und man kann nicht unterscheiden, was das für Sammlungen sind. Man sieht es einfach nur durch den Namen, aber es ist schon nicht erkenntlich. Ich habe mir nur überlegt, wenn man im Rodin sein Höllentor könnte schrumpfen und vorne dran her tun, fände ich das irgendwie eine schöne Intervention, weil man wie weiss, da geht man jetzt in einen Teil von Geschichte rein oder Kunstgeschichte, die einfach schwierig ist. Und das kommt überhaupt nicht zum Tragen, weder durch die Farbgebung noch durch die Gestaltung noch sonst etwas.
Und eigentlich vom Narrativ finde ich es ja schön in dem Sinn, dass jemand, in beiden Fällen ist ja Kunst zur Verfügung gestellt worden und aus unterschiedlicher Herkunft in dem Sinn. Und dass man trotzdem einen Raum hat, wo die Sachen können zusammenkommen können, unabhängig von der Geschichte. Bei mir, erst nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, hat sich der ganze Erweiterungsbau habe ich plötzlich mit einer neuen Brille angeschaut. Und eher negativ konnotiert oder assoziiert. Aber für das musste ich mich selber informieren. Also ich glaube, es wird dir nicht mitgeben. Also jetzt, wenn du jetzt die Ausstellung besuchen
würdest. In diesen Ausstellungsräumen selber, das sind diese großen Meisterwerke. Der Sammler hat gekauft damals, was es gegeben hat, das Beste, was es gegeben hat auf dem Markt. Und damals hat es sehr viel gegeben, weil bekanntlich sehr viele jüdische Sammler gegeben hat, gerade für die Moderne, die fliehen mussten, die ermordet wurden. Mhm. Das gab es auf dem Markt. Wenige Jahre davor gab es die Weltwirtschaftskrise und es war ein Bewusstsein dafür, wir möchten in Sachgüter investieren und Kunst war ein gutes Investment damals für viele. Und wie wir es heute präsentiert kriegen, gehen wir durch diese Hallen, circa 12 Hallen, und werden ganz von einem kunsthistorischen Blick gelenkt, also der französische Impressionismus, dann es geht bis hin zu mittelalterliche christliche Kunst, aber bis auf die QR-Codes, die wir schon erwähnt haben, ist in diesen Räumen die Geschichte wie ausgeblendet. Nicht die Kunstgeschichte, aber die tatsächliche, so der ganze Kontext.
Und du hast ja gesagt, du hast noch Beispiele aus Deutschland. Was hätte man besser können machen? Oder kennst du Beispiele aus Deutschland, wo man das ein bisschen proaktiver ist angegangen, bevor das zum Beispiel etwas lanciert worden ist oder eröffnet worden ist?
Luca, Beispiel, da müssen wir gar nicht so weit schauen. Also Bern und der Umgang mit der Gurlitz-Sammlung wird ja weithin und zu Recht gelobt. Die haben gezeigt, wie man diese Bilder ausstellen kann mit Kontext, wie man offensiv das angeht, auch das ganze Schwere eines solchen Erbes. Und da gibt es auch den Fall, dass die restituiert haben, obwohl nicht die Dokumente lückenhaft mehr auffindbar war. Und da muss man dazu sagen, da gibt es mittlerweile seit Ende der 90er Jahre, spätestens seit damals, Washingtoner Konferenz, so eine Gepflogenheit international, dass man nach gerechten und fairen Lösungen sucht. Also wenn man sehen kann, da gibt es den jüdischen Vorbesitzer und da gibt es diese Unrechtsgeschichte, dass man dann eben eine faire und gerechte Lösung sucht. Und du sprichst Deutschland an, wo ich lange gelebt habe. Da habe ich den Eindruck, das hätte dort auch passieren können, aber vor 15 oder 20 Jahren. Seither ist genau bekannt, dass wenn man solche kontaminierten Sammlungen hat, dann, wie man damit umgehen sollte, sehr sorgfältig. Man spricht dann nicht von Verjährung so schnell mal, sondern schaut da sehr genau hin. Und da scheint mir Zürich, das ist jetzt nur eine Vermutung, hat sich da ein bisschen wie auf einer Insel gefühlt und hat da gerade eine steile Lernkurve zu machen. Das ist mein Eindruck.
Okay. Also ich kann vielleicht als Schweizerin oder Zürcherin sehr selbstkritisch anmerken, dass in vielen Situationen Menschen immer noch das Gefühl haben, dass die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg ein neutraler Ort gewesen ist und dass sie eben nicht an diesen nationalsozialistischen Gräueltaten beteiligt war. Und ich glaube, das ist schon auch ein Selbstbild, das man hinterfragen muss, wo ich ganz stark darauf pochen würde, zu sagen, die Schweiz ist beteiligt gewesen, wenn nicht mit Krieg oder mit Waffen, dann durch Züge, die durchgefahren sind, durch Gold in verschiedensten Formen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man bereit ist, das eigene Narrativ zu hinterfragen, was genau passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Weil wenn man das Gefühl hat, die Schweiz ist eine neutrale Insel, die fürs Gute gekämpft hat, dann wird man auch zwangsläufig Mühe haben, damit akzeptieren zu können, dass da ein Waffenhändler ist, der unrechte Sachen gemacht hat.
Ja, also ich kann da dort nichts weiteres ergänzen. Also es ist sowieso ein Ort, wo wo halt musst du dich vorsichtig drauf bewegen. Also auch mit den Aussagen. Ich hätte jetzt aber ich möchte auch die verstehen, die in so einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, man muss Kunst in dieser, also so einen grossen Kunstschatz wie zugänglich machen. Also es gibt auch die, die aus Leidenschaft Künstler, also im Kunsthandel sind und gerne Kunst haben. Aber zumindest aus der Sicht von wie Geschichte wiedergeben, sind Fehler gemacht worden, wo man aber theoretisch jetzt können berichtigen. Also wenn man jetzt die Konsequenz hat, gehe ich davon aus, dass vielleicht in einem Jahr die Ausstellung anders wird aussehen. Oder ich hoffe es zumindest, dass die anders wird aussehen.
Ich finde es einfach ironisch, dass man im gleichen Haus einen Stock weiter unten ohne Probleme kann eine Installation von einem vietnamesisch-amerikanischen Künstler aufstellen. Es ist der Dan Vo. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heisst, aber er tut kritisieren, oder er hat, es sind wie vier Einzelteile in Originalgröße von der Freiheitsstatue. Also es ist eigentlich eine zerbrochene Freiheitsstatue, die dort liegt. Hintergrund ist eine Blümli-Tapete aus Vietnam, wo ein französischer Biologe sich selber in die vietnamesische Blumenwelt eingeschrieben hat. Und das ist eine ganz starke und eindeutige und auch nachvollziehbare Kritik am Kolonialismus. Und dort würde ich im Kunsthaus Zürich wünschen, dass es den Mut findet, auch so selbstkritisch zu der eigenen Geschichte zu stehen und eben nicht nur Kritik an anderen auszustellen oder Kritik dort zugänglich zu machen, wo es einem selber nicht betrifft, sondern eben gerade, weil es die eigene Geschichte ist, zu sagen, und dann müssen wir heranschauen und dann müssen wir Sachen aufschaffen.
Wir münden schön langsam schon in die Schlussrunde ein. Und da würde ich euch gerne jetzt fragen, der wohl undankbarste Job momentan in Zürich ist, Direktor des Kunsthauses zu sein. Wenn ihr die Direktion übernehmen könntet, was würdet ihr als erstes machen, Fabienne?
Ich glaube, ich würde mich bei der jüdischen Organisation Omanut melden. Die sind ja für Kultur- und Kunstsachen im Raum Zürich zuständig. Und ich würde die auf die Sammlung Bürle loslassen. Oder ich würde jüdische KünstlerInnen fragen, ob sie in Dialog mit diesen Bildern würden treten und dort wie etwas Neues würden schaffen. Also es hat es im Libanon in einer ähnlichen Form gegeben nach dem Bürgerkrieg. Und das fände ich spannend. Eine Intervention, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ich würde die Ausstellung also sicher visuell anders machen und möglichst mehr Informationen zu den Bildern. Wahrscheinlich würde ich es aufgrund vom Platzmangel, aufgrund von dieser Menge, würde ich es nicht bei jedem Bild machen, aber ich würde sicher wichtige Bilder rausnehmen oder dort, wo die Daten wie sicherer sind, also die Provenienzforschung auch ein bisschen besser dokumentiert ist. Das würde ich anhand von diesen Bildern einfach so machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und du?
Ich würde auch versuchen, unabhängige Provenienzforschung voranzubringen und deutlich zu machen, auch in den Räumen, welche Bilder eben welche Belastungen mit sich tragen. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank an euch.
Merci dir.
Danke vielmals.
Und wir hören uns
in einer Woche wieder. Ciao zusammen, macht's
Ciao
gut.
Zusammen. Tschüss.
RevLab.